Heute schon feiern wir Erntedank und wir sind dem Kirchenjahr darin eine Woche voraus. Ein Fest, das bereits im 3. Jahrhundert nach Christus gefeiert wurde und seine Wurzeln in einer bäuerlichen Lebensweise hat. Je städtischer wir leben, desto weniger sind wir von natürlichen Rhythmen des Säens und Wachsens, des Reifens und Erntens geprägt. Doch ich vermute, hier in Rohrberg haben viele von Ihnen einen Garten. Dann wissen Sie, wer etwas aussäen will, dann muss ich zuerst den Boden bereiten. Die Beschaffenheit des Bodens, die Versorgung des Bodens mit Nährstoffen, idealerweise Kompost, die richtige Menge an Wasser, an Licht, an Temperatur, lassen eine Pflanze wachsen und gedeihen. Die Aussaat verursacht die meiste Arbeit, aber auch die Wachstumsphase liegt zum größten Teil nicht in menschlicher Hand. Der Tomatenstrauch oder der Apfel am Baum, der wächst weitgehend von allein. Wir müssen nur gelegentlich Wasser zuführen, Unkraut oder Schädlinge beseitigen und Geduld haben. Allerdings müssen wir uns zunehmend Gedanken machen, wie wir die Risiken des menschengemachten Klimawandels begrenzen. Nach einer gewissen Zeit bringt die Pflanze ihre Frucht hervor und am Ende dürfen wir ernten, gegebenenfalls veredeln, daraus leckere Marmeladen machen und Ähnliches und genießen. Und, deswegen sind wir auch heute hier, das Danken nicht vergessen. Denn damit etwas wächst, können und brauchen wir selbst nur wenig hinzutun. Christen wissen, es ist an Gottes Segen gelegen. Letztendlich ist jedes Wachstum, jede Veränderung ein schöpferischer und organischer Prozess. Natürlich kann man bei Obst und Gemüse kreative Prozesse am eindrücklichsten nachvollziehen, aber sie sind längst nicht nur auf die Agrarwirtschaft beschränkt, sondern vollziehen sich in vielfältiger Weise und in sehr vielen Branchen. Ich weiß nicht, wo Sie arbeiten, aber ich stelle immer wieder fest, besonders die Technologiebranche ist sehr innovationsgetrieben. Die ganz großen Unternehmen, etwa wie Google, die haben schon sehr frühzeitig erkannt, wenn Ideen entstehen und heranreifen sollen, dann braucht es dazu auch so etwas wie einen Nährboden im eigenen Unternehmen. Müssen also innerhalb des Unternehmens, bildlich gesprochen, Gewächshäuser geschaffen werden, in denen etwas Neues entstehen und Ideen ausprobiert werden können. Wir haben ja in Berlin oder wir sind hier im Berliner Raum ja auch für unsere Start-up-Kultur bekannt und das ist für mich ein Beispiel für einen solchen Nährboden. Berlin gilt also als ein guter Nährboden für Innovation und Veränderung. Zum Beispiel durch die Vielfalt von Lebensstilen oder auch die räumliche Nähe unterschiedlichster Branchen zueinander. Und sicherlich spielt da auch die Kreativwirtschaft in Berlin eine große Rolle. Den Boden bereiten, Aussaat, das Wachsen und Heranreifen durch Hegen und Pflegen begleiten, Frucht bringen, ernten und genießen. Es ist gut, wenn wir uns diesen Rhythmus des Lebens immer wieder vergegenwärtigen, nicht nur am Erntedankfest. Wer Ernte hier so sieht, dann ist es eigentlich umso schockierender, welche Menge an Lebensmitteln am Ende im Müll landet. Was schätzen Sie, wie viele Tonnen pro Jahr allein in der EU vernichtet werden? Es sollen sage und schreibe 90 Millionen Tonnen sein. Ich habe totale Mühe, mir diese Zahl überhaupt vorzustellen. Und vor einigen Jahren, 2011 genau genommen, kam ein Film in die Kinos, Taste the Waste, übersetzt etwa probiere oder schmecke den Abfall. Ein Dokumentarfilm über unseren Umgang mit Lebensmitteln. Und zu Beginn dieses Films begleitet die Kamera zwei Studenten aus Wien, die Mülltonnen nach brauchbaren Lebensmitteln durchsuchen und auf diese Weise 90% ihres täglichen Bedarfs decken. Sie leben also von dem, was andere wegwerfen, weil zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten war. Viele Joghurts, Brot oder Käse, die Sie beim sogenannten Containern aus dem Müll holen, die sind einwandfrei. Die Studenten sind aber nicht bedürftig, sondern sie wollen ein Zeichen setzen gegen Verschwendung. In dem Film kommt auch eine Afrikanerin zu Wort, die in einem französischen Supermarkt arbeitet und dort Bananen entsorgen muss. Und sie beklagt sich, dass die Bananen tausende von Kilometern nach Europa geflogen werden und hier im Müll landen, während sich die meisten Menschen in ihrer Heimat Kamerun keine Bananen leisten können. Erstaunlicherweise kommt dieser Film Taste the Waste ohne moralischen Zeigefinger aus. Aber das, was er zeigt, ist verstörend genug und wirft viele Fragen auf. Und dies führt uns geradewegs zu einem biblischen Text, dessen Hauptdarsteller ein Landwirt mit großem Grundbesitz ist. Wir kennen ihn vielleicht als reichen Kornbauer. Wenn Sie mitlesen möchten und eine Bibel dabei haben, Sie finden diesen Text im Lukasevangelium im 12. Kapitel ab Vers 15. Also ein Vers, bevor der eigentliche Text beginnt. Und er, damit ist Jesus gemeint, sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und alle meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Jesus lässt keine Zweifel aufkommen. Schon in der Einleitung stellt er klar, worauf diese Geschichte hinausläuft. Er will sie als Warnung vor Habgier und Egoismus verstanden wissen. Zwar ist es durchaus klug, Vorräte anzulegen, um etwa für kommende Missernten gewappnet zu sein, doch der reiche Kornbauer verfolgt offensichtlich andere Absichten, als etwa ein Josef am Hof des ägyptischen Pharaos, von dem das Alte Testament berichtet. Dessen geschickte Vorratshaltung und sein Blick für das rechte Maß halfen dem ägyptischen Volk 7 dürre Jahre zu überstehen. Auch dieser reiche Kornbauer kann aus dem Vollen schöpfen. Er hat einen Punkt im Leben erreicht, von dem viele Menschen träumen, auch heute noch. Er hatte so viel Reichtum angehäuft, dass er fortan nicht mehr arbeiten musste. Zukünftig könnte er einfach von seinen Besitztümern leben. Seine alten Scheunen, die reichen nicht aus, neue müssen gebaut werden, um all das zu fassen, was ihm gehört. Die Bibel zeichnet uns also das Bild eines erfolgreichen Geschäftsmanns. Ist es nicht legitim, dass der sich nun an den Früchten seiner Arbeit erfreut und das Leben genießt? Versuchen wir uns gemeinsam ein wenig heranzutasten, was für ein Typ dieser reiche Kornbauer war und wodurch er zu scheinbar immensem Reichtum gekommen war. Hat er einfach effizientere Anbaumethoden entwickelt als andere Landwirte? Oder war er ein Workaholic, der fast nie Zeit hatte für seine Familie und Freunde? Hat er seinen Arbeitern faire Löhne gezahlt und sie gerecht behandelt? Was würden Sie wohl sagen, wenn wir Sie über Ihren Chef befragen könnten? Das lässt die Bibel offen, wir erfahren das nicht. Aber stattdessen erfahren wir etwas über seine Motivation, über das, was ihn antreibt. Nichts liegt ihm mehr am Herzen, als einen Zustand der Seelenruhe zu erreichen. Irgendwann möchte er sagen: Nun hat die liebe Seele Ruhe. Er sucht also die Balance, das innere Gleichgewicht, nicht mehr arbeiten müssen, sondern einfach leben. Unweigerlich denke ich an das Gemälde Schlaraffenland des niederländischen Malers Pieter Bruegel, dem Älteren aus dem Jahr 1567. Vielleicht haben Sie es auch jetzt vor Augen. Dieser reiche Kornbauer hat das ganze Leben gearbeitet und jetzt ist für ihn der Zeitpunkt gekommen, um es zu genießen. Doch er sitzt dem Irrtum auf, die Seele könnte durch das Anhäufen von Dingen wirklich zur Ruhe kommen. Wenn Jesus hier von Reichsein bei Gott spricht, dann meint er, wir sollen das Wort Gottes reichlich bei uns wohnen lassen. Herz und Verstand, also dort, wo wir unsere Entscheidungen treffen, vom Geist Gottes leiten lassen und unser Handeln von seiner Liebe prägen lassen. Auf das Resultat der Liebe macht Pater Anselm Grün, von dem Sie vielleicht auch schon ein Buch gelesen haben, aufmerksam, wenn er sagt, der Schatz liegt in unserer Seele. Es ist die Liebe, die strömt. Sie wird aber nur strömen, wenn auch das Geld fließt, wenn wir unsere Güter teilen. Sehen wir auf den ersten Blick einen erfolgreichen Geschäftsmann, erkennen wir vielleicht nun bei genauerem Hinsehen einen getriebenen Menschen, ja, vielleicht sogar einen kalten Kapitalisten. Und so spricht der Text vor allem unser Verhältnis zur Arbeit und zum Besitz an. Er will uns die Frage nach dem rechten Maß stellen und danach fragen, was uns in der Tiefe unseres Seins eigentlich antreibt. Die Bibel führt uns einen Menschen vor Augen, den sein Besitzstreben unfrei gemacht hat, der den Blick für die Menschen um sich herum, für die Bedürfnisse der Gemeinschaft verloren hat. Der verkennt, dass wir uns Seelenfrieden nicht erarbeiten, sondern nur von Gott als Geschenk empfangen können. Und der die Begrenztheit seiner Lebenszeit unterschätzt hat. Auch heute möchte Jesus uns in eine innere Freiheit im Umgang mit Geld und materiellen Dingen hineinführen. Heute, nicht irgendwann. Und wenn Sie sich heute in diesem reichen Kornbauern wiederentdecken, dann könnte es ein Fingerzeig Gottes sein, der Ihr Herz und Gewissen anrührt. Warten auch Sie nicht. Fragen Sie Gott im persönlichen Gebet, was konkret er Sie lehren möchte. Jesus ist nicht generell gegen Reichtum, aber er möchte unser soziales Gewissen wachküssen. Auch der Text hat nicht nur eine individualethische Seite, sondern auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Denn Güter sollen auch der Gemeinschaft dienen. Wir kennen vielleicht den Spruch Eigentum verpflichtet. Das ist ein Kernsatz der sozialen Marktwirtschaft, die Ludwig Erhard, der erste Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, maßgeblich entwickelte. Und dieses Prinzip der gerechten Teilhabe wurde zum wirtschaftspolitischen Leitbild erhoben. Denn die Gründerväter der jungen BRD damals hatten erkannt, dass die sozialen Verwerfungen eines ungehemmten Kapitalismus maßgeblich zu den politischen Erschütterungen beigetragen hatten, die schließlich in den Zweiten Weltkrieg mündeten. Ich finde diese Erzählung vom reichen Kornbauer, sie ist 2000 Jahre alt, aber sie ist nach wie vor brandaktuell. Denn nicht nur die eingangs erwähnte Lebensmittelverschwendung ist ein Skandal, sondern ein weiteres großes Hindernis bei der Bekämpfung des Hungers ist die Lebensmittelspekulation. Durch das Einlagern von Korn trug schon damals der reiche Kornbauer zur Verknappung des Marktes bei. Er trieb also die Preise nach oben. Und wenn Grundnahrungsmittel wie Brot deutlich teurer werden, dann trifft es zumeist die Allerärmsten der Armen zuerst und am härtesten. Wenn sich also Organisationen wie Foodwatch oder Brot für die Welt heute gegen Lebensmittelspekulation stark machen, wie sie zum Teil von Investmentbanken betrieben werden, entspricht dies auch dem Geist Jesu. Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung sind große Themen in der Bibel. Und vielleicht haben Sie schon einmal von der Micha-Initiative gehört. Das deutsche Büro befindet sich hier in Berlin, genauer gesagt auf dem Gelände der Berliner Stadtmission am Hauptbahnhof. Und Namensgeber für diese weltweite christliche Bewegung, die sich der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verschrieben hat, ist der biblische Prophet Micha. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 Armut vollständig zu beseitigen. Das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Und diese Micha-Initiative hat eine besondere Bibel herausgebracht, in der alle Stellen farbig markiert sind, in denen es um Gerechtigkeit geht. Und Sie glauben es vielleicht nicht, aber es sind 3150 Textstellen. Ich finde, das ist eine sehr eindrückliche Zahl. Ich nenne einige Beispiele. 5. Mose 8, Vers 12 und 14. Wenn du nun gegessen hast, und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Psalm 62, Vers 11. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Sprüche 29, Vers 7. Der Gerechte weiß um die Sache der Armen. Oder aus der Apostelgeschichte, da geht es um die erste christliche Gemeinde. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und zum Schluss 2. Korinther 8, Vers 14, euer Überfluss helfe ihrem Mangel ab. Der Text vom reichen Kornbauer also appelliert an die Verantwortung jedes Einzelnen von uns im Umgang mit seinen Ressourcen, aber auch an unseren Gemeinsinn und unsere Solidarität. Und ganz besonders ermahnt Jesus auch diejenigen, die politische Verantwortung im Land tragen, sozialer Ungleichheit gegenüber nicht gleichgültig zu sein. Ich habe mit einem Film begonnen, Taste the Waste, und ich werde auch mit einem Film enden. 2015, Sie merken, ich bin Kinogänger, lief eine Dokumentation im Kino mit dem wunderschönen Titel Du musst dein Ändern leben. Du musst dein Ändern leben, nicht wie wir es sonst kennen. Du musst dein Leben ändern. Es ist die Geschichte der Macher des Kultur- und Gemeinschaftsgartens Klunkerkranich, der auf einem Parkdeck über den Dächern Neuköllns entstand, genau genommen das Parkhaus von den Neuköllnerkaden. Und einige von diesen Gründern dieses Klunkerkranichs, die waren eigentlich auf dem besten Weg, reiche Kornbauern zu werden. Aber sie haben rechtzeitig die Kurve gekriegt. Du musst dein Ändern leben, ist eine Ode an die Kraft von Utopien. Und ich glaube, unsere Welt hat kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wir wissen eigentlich längst, was zu tun ist, um mehr Gerechtigkeit und Teilhabe zu fördern. Aber die Welt wird erst zu einem besseren Ort und zu einer solidarischen Gesellschaft, wenn die Jünger Jesu, wir, jede und jeder Einzelne, ein verändertes Verhalten an den Tag legen. Ich glaube, dass der Geist Gottes in unseren Herzen schon lange wirkt. Aber ist unser Tun immer damit im Einklang? Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.